Ja, jetzt hoffe ich, dass ich in dieser Stunde nicht zu viele Eulen nach Athen trage, weil ihr, wie ihr hier sitzt, kennt natürlich alle das Thema Achterabfahrt, habt euch sicher auch schon mehrfach damit beschäftigt. Insofern kann es sein, dass ich jetzt gar nichts Neues erzähle. Es macht aber auch gar nichts. Eines der Pfadlieder, Samasati, das da mit rechter Achtsamkeit übersetzt wird, könnte man auch mit rechtem Erinnern ersetzen. In Anusati steckt dieses Sati auch drin, ne? Also sich erinnern. Und ich erinnere mich, dass die Aya Khema bei Gelegenheit immer sagte, der schlimmste Feind auf dem spirituellen Pfad ist das Vergessen. Also wenn wir uns jetzt nur eine Stunde lang erinnern, gemeinsam an den achtfachen Pfad, dann ist das auch schon ein rechtes Bemühen. Und insofern hat es seinen Sinn. Ich habe bei dem Titel so den Untertitel Buddhas Praxisweg zur Befreiung gewählt, weil ich jetzt nicht so im Detail die einzelnen Glieder aufschlüsseln möchte, sondern den Fokus ein bisschen darauf lege, wie können wir eigentlich diesen achtfachen Pfad praktizieren. Und ich habe mich da inspirieren und anregen lassen, vor allem von Veröffentlichungen von Bhikkhu Bodhi und Bhikkhu Thanissaro, Bhikkhu Paiuto und Vimalo Kurbats. Die werde ich dann auch bei den entsprechenden Stellen zitieren. Ja, der achtfache Pfad begegnet uns in vielen Lehrreden, und zwar in zwei Formen. Ich habe am häufigsten die Form kennengelernt, wo die acht Glieder einfach aufgezählt werden, also beginnend mit der rechten Ansicht, über die rechte Gesinnung, die rechte Rede, das rechte Handeln, der rechte Lebenserwerb und dann das rechte Bemühen, die rechte Achtsamkeit und zum Schluss die rechte Sammlung. Es gibt aber noch eine zweite Form, in der er dargestellt wird. Da werden diese acht Glieder in drei Gruppen zusammengefasst, in Sila, Samadhi und Panya, also in die Tugendgruppe dann das rechte Rede, das rechte Handeln und der rechte Lebenserwerb, in die Sammlungsgruppe das rechte Bemühen, die rechte Achtsamkeit und die rechte Sammlung und in die Weisheitsgruppe dann die rechte Ansicht und die rechte Gesinnung. Egal welche Form man sich anschaut, eins sollte man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben, auch wenn wir diese Glieder uns einzeln natürlich anschauen, sie nicht einzeln wirken, sondern sie wirken zusammen. Also es gibt eine innere Beziehung innerhalb dieser acht Glieder. Sie unterstützen sich gegenseitig, fördern sich gegenseitig. Bhikkhu Bodhi hat da ein sehr schönes Bild dafür genommen. Er sagte, dass diese drei Gruppen seien wie drei Stränge eines Taus und jeder Strang trägt seinen Teil zur Festigkeit des gesamten Taus bei. Finde ich eine sehr poetische Darstellung dieser Beziehung. Und auch Bhikkhu Paiuto hat diesen Punkt mal betont. Er sagt, dass die Tugend die Sammlung nährt, die wiederum die Entwicklung der Weisheitsglieder unterstützt und die dann wiederum die Praxis der Tugend stärkt. Bei seiner Darstellung gefällt mir ganz gut, dass er nicht so das wie so eine Stufenleiter darstellt. Man fängt bei Ansicht an und wenn man die Sammlung abgehakt hat, entschwindet man ins Nirvana, sondern seine Darstellung ist ja eher die eines Kreises, ne? Also ich komme immer wieder zurück auf die einzelnen Glieder. Und mir geht es in meiner Praxis auch tatsächlich so, dass je nach Lebensumstand, je nach dem, was so anliegt, mal das eine, mal das andere Glied für mich so im Vordergrund steht. Im Moment ist es das rechte Bemühen, weil ich häufiger merke, dass ich zwar dank Achtsamkeit bemerke, dass da was Unheilsames dreut, das dann aber nicht hochkommen zu lassen oder wenn es mich schon überlistet hat, dann zu stoppen, das ist gar nicht so einfach. Das ist das, was mich im Moment beschäftigt. Sonst manchmal auch die rechte Sammlung, wenn ich merke, dass die Hindernisse mal wieder sehr stark sich in den Vordergrund drängen. Also man kann an verschiedenen Seiten anfassen. Letztlich laufen die Dinge zusammen und sie unterstützen sich gegenseitig. Es gibt insofern auch keine Hierarchie. Also man könnte jetzt nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. sondern wir brauchen sie alle. Ich fand es gerade deswegen bemerkenswert, dass dennoch der Buddha drei davon so ein bisschen besonders betont hat. Er sagt in der Mahajatakarissika Sutta, der MN 117, dass das rechte Bemühen, die rechte Ansicht und die rechte Achtsamkeit bei der Entwicklung aller Pfadlieder gebraucht werden. Also schon eine gewisse Betonung und denke, wir werden im Lauf des Vortrags dann auch das konkret sehen, wie sich das darstellt. Ich habe den Vortrag so strukturiert, dass ich nach den drei Gruppen vorgehen möchte. Zum einen, die werden ja normalerweise in der Reihenfolge auch Sila, Samadhi, Panya erwähnt, also in dieser Reihenfolge. Zum einen, weil nach meinem Empfinden oder für mich gerade die Sila-Gruppe sehr nah so einfach an meinem Alltag ist, ja, an dem, was mich beschäftigt. Vor allem aber, weil ich die Erfahrung gemacht habe, bei mir selbst, aber auch so im Austausch mit anderen, dass insbesondere die Sila-Gruppe so ein bisschen unterschätzt wird. Also da geht man so ein bisschen schnell drüber hinweg. Ich habe mich auch gefragt, warum eigentlich? Und ich habe zwei mögliche Antworten gefunden, sind aber beide nicht nett. Die erste Antwort ist, es ist einfach eine falsche Ansicht. Nämlich die Ansicht, es ginge darum, den achtfachen Pfad zu verstehen. Natürlich brauchen wir ein Verständnis dessen, was der Buddha uns hier an Übungsanleitungen und Hinweisungen gibt. Aber das ist nicht das Ziel, sondern der Anfang. Ja. Wir haben ja morgen die Sangha-Wanderung vor. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wo man und wann man sich da trifft. Aber wenn das das Ziel wäre, dann würden wir alle auf dem Bahnsteig 12 am Ostbahnhof den ganzen Tag stehen bleiben und kämen nicht zu unserer Wanderung. Also es kommt darauf an, auch etwas damit zu machen. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass gerade die Dinge, die so leicht verständlich sind im Dhamma, die sind, die besonders schwer umzusetzen sind. Eine zweite Möglichkeit, warum das so ein bisschen ja schnell abgehandelt wird oder man nicht so gerne darauf hinschaut, ist meine Erfahrung, dass man gerade bei den Silas besonders gut merken kann, wie viel Luft in der eigenen Praxis noch nach oben ist. Also, dass man diese Umsetzungslücke zwischen Wissen und Können da immer wieder erfährt. Und das ist natürlich nicht so angenehm. Also versucht man da lieber nicht so hinzuschauen. Vimalo hat diesen Gedanken auch ein bisschen aufgegriffen und er hat betont, dass eben das intellektuelle Wissen alleine nicht reicht, sondern dass es durch das Erfahrungswissen unbedingt vertieft werden muss. Das heißt, nur wenn ich das, was ich hier verstehe, dann auch in meine Praxis umsetze, kann dieser Pfad lebendig werden und nur dann kann er auch seine Wirkung entfalten. Also beginnen wir mit der rechten Rede. Wenn die Sila-Gruppe unterschätzt wird, dann finde ich, trifft das ganz besonders auf die rechte Rede zu. Wenn man sich nur mal ein paar Momente lang vor Augen führt, was für eine ja wirklich Masse an Dukkha jeden Tag entsteht, durch Lügen, durch Verschwörungstheorien, durch Hassposts, dann kann man rechte Rede eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Aber Vorsicht, auch wenn man sich vor so groben Brocken gefeit meint, wer macht von uns schon Hassposts, es sind, denke ich, auch die vermutlich kleinen Kleinigkeiten, die da im Alltag, zumindest bei mir, immer mal wieder zum Vorschein treten. Also ich weiß, ich habe so eine gewisse Neigung, ab und zu mal so eine kleine Spitze zu setzen. Ja, hier mal so eine suffisante Bemerkung oder ein bisschen ironisch zu sein. All das ist nicht die rechte Rede. Oder wenn ich mit dem Fahrrad im Stadtverkehr unterwegs bin, dann kommt manchmal auch die rohe Rede raus, sei es in Gedanken oder manchmal auch kommt die über die Lippen. Ja, der Umgang damit, der erste Schritt ist natürlich, dass einem das überhaupt mal auffällt. Gibt genügend Leute, die merken das gar nicht. Und da kommen wir schon auf diese drei Glieder, die der Buddha so sehr betont hat. Damit einem das auffällt, braucht man ein gewisses Maß an rechter Achtsamkeit. schon die erste Verbindung. Und das Zweite, die rechte Ansicht natürlich. Ich muss auch die Ansicht haben, dass das eine unheilsame Rede ist, dass das keine gute Früchte trägt. Und zum Dritten dann das rechte Bemühen. Ich muss das dann natürlich auch stoppen. Ja, also das heißt schon an diesem kleinen Fall der rechten Rede kann man ganz gut sehen, wie diese drei Glieder und insbesondere die drei, die der Buddha so betont hat, hier zum Wirken kommen. Ja, der Buddha warnt nicht nur vor der unrechten Rede, er nennt dafür vier Kategorien: Lügen, Hinterbringen, hohe Rede und Geschwätz. Er hält uns natürlich auch an, die rechte Rede zu praktizieren, also zu sagen, was wahr ist, versöhnlich zu sprechen, freundlich und nützlich. Liest sich leicht, hört sich gut an, aber wie ist das, wenn man jemanden verletzt hat, kann man sich da gut entschuldigen oder findet man, dass man eigentlich so im Recht ist, dass das jetzt mal richtig gesagt zu haben? Oder kann man sich verkneifen, so einen kleinen Witz auf Kosten eines anderen zu machen? Ja, nur weil das Ego vielleicht im Moment besonders anerkennungssüchtig ist? Greife ich Klatsch und Tratsch gerne auf? Oder kann ich einfach dabei mal die Klappe halten? Ihr habt sicher noch viele andere Beispiele, die euch dazu einfallen. Ich denke, wenn man dem nicht ausweicht, sondern wenigstens im Nachgang, wenn einem das passiert ist, das nochmal Revue passieren lässt, dann entwickelt sich in der Zeit schon so eine gewisse Intuition, dass man in der Kommunikation dann auch entsprechend angemessen reagieren kann. Eine weitere interessante Praxis bei der rechten Rede finde ich, sich zu fragen, was eigentlich die Wurzel ist, woher kommt das? Und die Wurzel, das sind drei gute Bekannte, die Gier, die Aversion und die Verblendung. Bhikkhu Bodhi hat auch diese drei Wurzeln genommen und als Beispiel gesagt, dass eben zum Beispiel bei der Lüge aus Gier es natürlich darum geht, dass man sich selbst oder jemand anderem einen Vorteil verschaffen will. Ja, ist die Aversion die Wurzel, dann möchte man andere mal so ein bisschen runterdrücken und verletzen. Und Lügen aus Verblendung, das könnten zum Beispiel so interessante Übertreibungen sein. Ne? Wenn man eine Geschichte so ein bisschen ausschmückt, damit man so besonders gut dasteht, dann wäre das auch ein Fall von unrechter Rede. Jetzt ist die Frage, ist die Konsequenz, immer und stets die Wahrheit zu sagen? Weil das kann ja auch verletzen. Ne? Also wenn man jemandem mal so einfach unverblümt die Wahrheit sagt. Also Bhikkhu Thanissaro meint, nee, also das könnte man daraus nicht ableiten. Der Buddha selbst, Zitat, der Buddha selbst sagte, dass er nicht die Wahrheit sprechen würde, wenn dadurch Gier, Hass und Verblendung entstehen würden. Er hätte dann natürlich nicht gelogen, aber er hätte geschwiegen. Also auch Schweigen kann ein Ausdruck von rechter Rede sein. Dabei ist die Wahrheit zu sagen etwas, das gilt für die Rede überhaupt, das ja nicht nur nach außen gerichtet ist. Unser Denken ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes als ein stilles Reden. Das heißt also auch, mich selbst nicht zu belügen, mir selbst nichts vorzumachen, so der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Ich denke, das ist manchmal vielleicht eine größere Herausforderung noch als in der Kommunikation mit anderen. Auch bei dem versöhnlich reden und dem nicht spalten muss man auch die jeweilige Situation anschauen. Bhikkhu Thanissaro hat da das Beispiel gegeben, wenn man zum Beispiel einen Freund hat, der in einer Beziehung ist, die ihm großen Schaden zufügt, wo er missbraucht oder ausgenutzt wird, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, ihn in dieser Beziehung zu lassen, sondern auch, wenn man ihn darauf hinweist und diese Beziehung dann spaltet, ist das kein Verstoß gegen die Silas. Das Wichtige ist, und das betrifft eigentlich alle Silas und auch das rechte Handeln, das ist die Absicht, die dahinter steht. Ist die Absicht mitfühlend, unterstützend, wohlwollend, dann kann so eine Spaltung einfach auch angemessen sein. Es sagt auch weiter, dass auch der Buddha manchmal scharf geantwortet hätte. Allerdings hat er sich davor drei Fragen gestellt. Und nur wenn er alle drei Fragen mit Ja beantwortet hat, dann hat er auch mal scharf geantwortet. Die erste Frage war, ist das wahr? Die zweite war, ist das nützlich? Und die dritte war, ist jetzt der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort, um das auszusprechen? Ne? Also das mit der Wahrheit, die ja manchmal eben verletzen kann, muss man schon, denke ich, ein Gespür dafür entwickeln, ob der andere einfach dafür offen ist im Moment und dann das lieber zurückstellen. Jetzt ist es natürlich vielleicht schwierig, wenn man direkt in der Kommunikation ist, die vielleicht ein bisschen emotional ist, sich die Zeit zu nehmen, das zu kontemplieren, bevor man antwortet. Aber ich denke, wenn man zumindest im Nachgang das mal immer wieder auf diese drei Fragen hinterfragt, dann wächst da ein bisschen das Gespür mit der Zeit und man entwickelt auch eine gewisse Intuition dafür. In Vimalos Wege zur inneren Freiheit habe ich noch weitere Beispiele gefunden. Ich möchte euch nur drei davon noch hier vorbringen. Zitat. Ein wichtiger Bestandteil der rechten Rede ist, sich klar und verständlich auszudrücken. Mich hat das an einige Arbeitskollegen erinnert. Ich habe in einem Forschungsinstitut gearbeitet, viel mit Wissenschaftlern, habe aber nicht wissenschaftlich gearbeitet, sondern musste das, was die erforscht haben, in verständliche Form bringen. Und es gab so ein, zwei Kollegen, wenn ich die gefragt habe, dann haben die mich immer überschüttet mit irgendwelchen Fremdwörtern und haben ihr Gebiet derart kompliziert dargestellt, dass ich nichts verstanden habe, während andere Kollegen, die haben es geschafft, das ganz einfach vorzutragen. Also sich klar und verständlich auszudrücken, ist auch eine Form der rechten Rede. Zweites Beispiel, Zitat, zur rechten Rede gehört auch frei zu sein, von den Vorstellungen oder der Überzeugung, allein Zugang zur Wahrheit zu haben. Kann man sich bei Gelegenheit dann auch mal fragen. Und das dritte und letzte Beispiel, sich an die Wahrheit zu halten, bedeutet auch, Versprechungen, die wir gegeben haben, einzuhalten. Ich habe mich dabei erinnert, ich hatte neulich gelesen, dass Gastronomen sich immer mehr darüber beschweren, dass es so einreißt, dass Leute Tisch reservieren und dann nicht kommen. Die sagen gar nicht mal ab, die kommen einfach nicht. Ja, also das wäre auch so ein Beispiel, nicht nur für unrechte Rede, sondern das wäre dann auch schon unrechtes Handeln. Insofern ist das sozusagen schon der Übergang dann auf das zweite Glied der Sila-Gruppe, als rechte Handeln. Zwischenfrage, ist es zu schnell? Geht's? Gut. Sonst mich bremsen. Der Buddha spricht von drei Arten rechten Handelns. Sich enthalten von Töten, sich enthalten von Stehlen und sich enthalten von sexuellen Fehlverhalten. Sich vom Töten enthalten heißt natürlich nicht nur, keine anderen Menschen umzubringen. Es schließt natürlich ein, keine mitfühlenden Wesen zu verletzen, zu quälen oder zu töten. Ja, die Frage ist, wie weit geht man da? Wie weit geht man da in diesem Mückensommer, wo man von Schnaken überfallen wird, wo ich abends immer die Invasion der Nacktschnecken über meine Terrasse wandern sehe? Ich denke, das ist jedes Mal eine neue Entscheidung, sich zu überlegen, gibt es vielleicht mildere Mittel, als jetzt gleich drauf zu klatschen oder die Schnecke mit der Gartenschere durchzuschneiden? Kann man sie vielleicht wegtragen? Es mag natürlich Viecher geben, wo man sich ein bisschen schwerer tut. Ich habe eine ausgesprochene Spinnenphobie und das ist für mich immer die größte Herausforderung, wenn so ein Teil bei mir in der Wohnung ist, das in einigermaßen in Übereinstimmung mit den Silas wieder herauszubefördern. Also das ist eine Übung ohne Ende, aber ich finde eine sehr lohnende Übung, weil sie einfach so im Alltag ist und man sich da ganz gut bei üben kann. Und auch da weist Bhikkhu Bodhi wieder darauf hin, das Entscheidende ist die Absicht. Ja? Also habe ich die Absicht, dieses Teil jetzt umzubringen, weil ich es quälen will, oder schütze ich mich selbst? Ja, ich muss mich irgendwo ja auch selbst schützen. Aber das ist immer eine Abwägungsfrage. Und ich denke, da kann man auch niemandem eine goldene Regel vorgeben. Das muss man selbst entscheiden. Nicht zu stehlen ist natürlich auch nicht der Banküberfall bei der Hypo. sondern da gehören auch kleinere Sachen dazu. Wie fülle ich meine Einkommensteuererklärung aus, beispielsweise? Oder wenn ich Spesen abrechne, runde ich da mal so ein bisschen auf? Oder, na ja, ich habe zu Hause gerade keinen Kuli, kann ich vielleicht den vom Büro mitnehmen? Also es gibt viele Versuchungen da im Laufe des Tages, wo man die rechte Achtsamkeit und dann das rechte Bemühen wieder einsetzen kann, um hier sauber rauszukommen. Zum sexuellen Fehlverhalten hat Bigobodi das für Laien so formuliert, dass Laien keine sexuellen Beziehungen zu unerlaubten Partnern oder Partnerinnen aufnehmen sollten. Dazu gehören unmündige, abhängige, Verheiratete, also kein Ehebruch begehen und natürlich bei sexuellen Beziehungen kein Zwang, keine Gewalt anzuwenden. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht über, wie liberal eigentlich dieses Verständnis von sexuellen Beziehungen ist, wenn man sozusagen nur diese drei Dinge vermeidet, ist alles andere erstmal nicht in Frage gestellt. Fand ich sehr, sehr interessant. Ja, kommen wir zum dritten Glied, dem letzten aus der Sila-Gruppe, dem rechten Lebensunterhalt. Für einige von uns spielt das natürlich keine Rolle mehr, glücklicherweise. Dennoch ist es ganz gut, sich auch damit auseinanderzusetzen. Der Buddha hat explizit fünf Arten des Lebenserwerbs genannt, den Laien auf jeden Fall nicht nachgehen sollten. Das ist das Handeln mit Waffen, mit Lebewesen, mit Fleisch, mit Rauschmitteln und mit Giften. Vimalo weist nicht zu Recht darauf hin, dass es nicht nur auf die Art des Lebensunterhaltes ankommt, sondern natürlich auch darauf, wie ich ihn gestalte, also wie ich meinen Beruf ausübe, ob ich dabei die rechte Rede und das rechte Handeln beachte. Bhikkhu Bodhi hat für mich den rechten Lebensunterhalt, finde ich, sehr, sehr schön zusammengefasst. Zitat: Das Einkommen soll auf legale, nicht auf illegale Art erworben werden. In Frieden, nicht durch Zwang oder Gewalt, ehrlich, nicht durch Täuschung und Betrug, nicht dadurch, dass anderen Schaden oder Leid zugefügt wird. Ich finde, da ist eigentlich irgendwie alles drin, was zu diesem Thema gehört. Ich hatte mich ein bisschen gefragt, warum der Buddha eigentlich den rechten Lebenserwerb als eigenes Partglied erwähnt hat, weil im Grunde genommen ist es ja rechte Rede und rechtes Handeln. Und das ist da ja schon abgehandelt. Ich weiß natürlich nicht, was ihn dazu bewogen hat, aber ich hatte in den Lehrreden in der Lonnakapala Sutta da eine interessante Stelle gefunden, wo er seinen Mönchen erklärt, dass dasselbe Vergehen bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Auswirkungen hat, je nachdem, ob jemand den achtfachen Pfad kultiviert oder nicht. Und er hat seinen Bhikkhus da ein Gleichnis gegeben von dem Salzklumpen. Und zwar hat er sie gefragt, wenn ich einen Salzklumpen in eine kleine Tasse Wasser tue, ob dann dieses Wasser salzig schmecken würde und ungenießbar sei. Worauf die Bhikkhus natürlich sagten, ja, klar. Und dann hat er gefragt, ja, und wenn ich diesen Salzklumpen in den Ganges schmeiße, ist dann das Wasser des Ganges salzig und ungenießbar, was sie natürlich verneinten. Ja, das heißt, es kommt schon ein bisschen darauf an, ob ich mal im Handeln und im Sprechen daneben liege und mich ansonsten aber wirklich darum bemühe, das zu vermeiden, oder ob ich das sozusagen professionell berufstätig mache. Könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, weil das hat natürlich nochmal ganz andere karmische Auswirkungen, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Grund war, weshalb der rechte Lebensunterhalt hier nochmal explizit als eigenes Pfadglied eben aufgeführt worden ist. Ist aber nur eine Vermutung. Ja, man kann, wenn man sich mit den Sila-Gruppen beschäftigt, auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass vor lauter Einzelheiten man den Wald vielleicht vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ich denke, man kann all das, was ich jetzt so in Kürze schon ausgeführt habe, eigentlich auf einen Nenner bringen. Nämlich es reicht Reden und Handeln immer wieder darauf hin zu überfragen, ob es andere verletzt und schadet oder ob es andere unterstützt, ob es Heilsames hervorbringt oder ob es Unheilsames hervorbringt. Das ist für mich ein bisschen so die Headline, die Überschrift eigentlich über diesem ganzen Thema. Und denke, wenn ich mir das merken kann und wenn ich das anwende, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ohne dass ich vielleicht all die Details mir immer ins Gedächtnis rufen muss. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung zu den Silas. Im Grunde genommen geht es gar nicht mal nach meinem Begriff darum, jetzt um Moral, sondern es geht eigentlich um Effektivität. Denn wenn ich mich nicht an die Silas halte, dann baue ich mir selber Hindernisse auf. Das ist so, als wenn ich mir auf dem Weg große Felsbrocken auftürme, über die ich dann immer wieder, Klammer auf, Gewissensunruhe, Klammer zu, hinwegklettern muss und werde es ziemlich schwer haben mit den anderen Gliedern, insbesondere mit der Sammlung. Also allein schon deswegen ist es sehr lohnend und sollte man nicht unterschätzen, sich immer wieder mit diesen drei Pfadgliedern zu beschäftigen. Kommen wir zum Samadhi-Teil, also dem rechten Bemühen, der rechten Achtsamkeit und der rechten Sammlung. Zwei Formen des rechten Bemühens hatte ich ja bei der rechten Rede auch schon angerissen, nämlich wenn etwas, eine unheilsame Rede, also etwas Unheilsames aufsteigt, das dann zu stoppen und gar nicht erst über die Lippen kommen zu lassen. Und wenn das schon aufgestiegen ist, dann wenigstens aufzuhören. Der Counterpart dagegen, das Positive sozusagen, ist das Heilsame, das noch nicht aufgestiegen ist, aufsteigen zu lassen und das hoffentlich viele Heilsame, das schon aufgestiegen ist, natürlich zu fördern, zu entwickeln und zur Entfaltung zu bringen. Bhikkhu Bodhi formuliert auch hier sehr schön, wie diese drei Glieder übrigens zusammenwirken. Er sagt, Weisheit, das ist für ihn der vorrangige Schlüssel zur Befreiung, für deren durchdringende Sicht. Die kann sich aber nur öffnen, wenn der Geist gesammelt ist. Und für diese Aufgabe wird die Unterstützung des rechten Bemühens und der Achtsamkeit benötigt. Also das rechte Bemühen hat da auch eine weitergehende Funktion. Jetzt ist die Frage, unheilsame Zustände. Ja, was ist das? Das sind natürlich unsere bekannten fünf Gefährten, die fünf Hemmnisse, also Sinnengier, Übelwollen, Starrheit und Mattigkeit, die Aufgeregtheit und die Zweifelsucht. Auch im Umgang mit den Hemmnissen brauchen wir wieder diese vom Buddha so sehr betonten Glieder eben der Achtsamkeit und der rechten Ansicht, also zu merken, wenn und was in mir gerade im Geist los ist, um dann entsprechende Gegenmaßnahmen eben zu ergreifen. Der Buddha hat für diese Hemmnisse sehr schöne und im wahrsten Sinne des Wortes farbenfrohe Gleichnisse gegeben. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Zitat: Der von Sinneslust überwältigte Geist ist wie eine Schale mit Wasser, das mit Lack, Kurkuma, grüner und roter Farbe vermischt ist. Der Geist, der vom bösen Willen überwältigt ist, ist wie eine Schüssel mit Wasser, die über einem Feuer erhitzt wird und blubbert und dampft. Der Geist, der von Starrheit und Mattigkeit überwältigt wird, ist wie ein von Wasserpflanzen und Algen bedecktes Wasserbecken. Der Geist, der von Unruhe und Sorge überwältigt ist, gleicht einem von Wind aufgewühlten, bebenden, kräuselnden, in Wellen aufgewühlten Wasser. Und der von Zweifel überwältigte Geist ist wie eine Schale mit Wasser, die trüb, unruhig, schlammig ist und im Dunkeln steht. Ja, und in all diesen Fällen, sagt er, kann sogar ein Mensch mit gutem Sehvermögen und bester Brille weder sein Bild erkennen, noch erkennen, was die Wahrheit ist. Also Motivation genug, gegen diese Hemmnisse anzuarbeiten. Bhikkhu Bodhi habe ich einen ganz guten Hinweis gefunden bezüglich dem Versuch oder dem Bemühen, diese Hemmungen in Schach zu halten, indem man sie gar nicht erst in den Geist eindringen lässt, also die Sinneszügelung zu praktizieren. Er sagt, Zitat, Beschränkung der Sinne heißt nicht, diese abzulehnen, sich aus der Welt sinnlicher Wahrnehmung vollständig zurückzuziehen. Gerechte Achtsamkeit verankert das Gewahrsein am Gegenwärtigen und hindert den Geist an der Ausschmückung von Einzelheiten mit Ideen, die aus Gier, Aversion und Verblendung entstanden sind. Ja, und falls die Hemmungen unseren Torwächter der Achtsamkeit dann doch mal überlistet haben sollten, dann besteht das rechte Bemühen eben darin, sie zu überwinden. Und Bhikkhu Bodhi hat für jedes dieser 5 Hemmnisse auch ein eigenes, man könnte sagen, ein eigenes Heilmittel empfohlen, und zwar gegen das Begehren, also vor allem gegen die Sinnesgier, hat er die Meditation über die Vergänglichkeit empfohlen, insbesondere am Beispiel des eigenen Körpers, gegen das Übelwollen die Metta-Meditation als hilfreiche Praxis. Um geistige Starrheit und Mattigkeit zu überwinden, empfiehlt er Gehmeditation oder Reflexion über den Tod, die einen dann aufrütteln soll und wieder Energie gibt. Gegen Aufgeregtheit und Gewissensunruhe hilft gut die Achtsamkeit auf die Atmung. Und bei der Zweifelsucht, da empfiehlt er Nachforschen, Bohren, Hinterfragen, die Lehre studieren, sich austauschen, so wie wir das jetzt gerade tun, bis der fragliche Punkt eben klar geworden ist. Ja, wie bei jeder Medizin kommt es aber natürlich auf die richtige Dosis drauf an. Das gilt auch für diese Heilmittel. Und da habe ich bei Bhikkhu Tanissaro eine ganz praktische Dosieranleitung gefunden. Er sagt, zum rechten Bemühen gehört auch das rechte Maß, also sich weder zu erschöpfen noch zu nachlässig zu sein. Und er vergleicht das mit dem Balancieren einer Schüssel Öl auf dem Kopf und beschreibt das sehr anschaulich. Zitat: Ihr müsst sehr vorsichtig sein, um das Gleichgewicht zu halten, um nicht abgelenkt zu werden. Wie macht man das? Macht es zu einem Spiel. Nehmt es als Herausforderung und versucht herauszufinden, was ihr tun könnt, um ihr zu begegnen. Dann lernt euer Geist zu verstehen, welche Art von Anstrengung zu einem bestimmten Zeitpunkt rechte Anstrengung ist. Also sich bei dem Thema auch nicht zu starr zu machen, sondern das auch ein bisschen spielerisch zu nehmen und sich einzugestehen, dass es manchmal halt nicht klappt. Ja, kommen wir zur rechten Achtsamkeit, die ja schon häufig hier erwähnt worden ist. Ja, es wäre wahrscheinlich Programm für den ganzen Tag, sich nur mit der rechten Achtsamkeit zu beschäftigen. Es gibt ja 2 bekannte Sutten, die Satipatthana und die Mahasatipatthana Sutta, die das en Detail erklären. Insofern würde das den Rahmen heute hier völlig sprengen. Ich möchte aber um die große Bedeutung, die der Buddha der Achtsamkeit gegeben hat, mal den ersten Satz von der Satipatthana Sutta euch nochmal vorlesen und in Erinnerung bringen. Ihr Bhikkhus, dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Also wirklich ein Weg, wenn man den zu Ende geht, der bis zu Nibbana führt. Die Behandlung der 4 Grundlagen der Achtsamkeit, die Körperbetrachtung, die Gefühlsbetrachtung, die Geistesbetrachtung und die Betrachtung der Erscheinungen oder der Dhammas. Wie gesagt, die sind in diesen beiden Lehrreden sehr detailliert mit vielen Übungsanleitungen beschrieben. Ich möchte mich deswegen hier nur auf einige Hinweise wieder zur Praxis beschränken. Zunächst Bhikkhu Bodhi. Für den ist die Übung der Achtsamkeit weniger eine Sache des Tuns, sondern eher eine Sache des Nicht-Tuns, des Nicht-Denkens, des Nicht-Beurteilens. Zitat: Die Achtsamkeit tut nichts anderes, als Kenntnis zu nehmen, jede Erfahrung zu beobachten, in ihrem Entstehen, in ihrer Blüte und in ihrem Vergehen. Die Aufgabe besteht einfach darin, die Dinge ohne Urteile und Interpretationen zur Kenntnis zu nehmen, wie sie sind, und die sich verändernden Ereignisse so zu behandeln, wie ein Surfer die Wellen des Meeres. Der ganze Prozess ist eine Art Rückkehr in die Gegenwart, eine Art des Seins im Jetzt, ohne von den Wellen der ablenkenden Gedanken davongespült zu werden. Finde das Bild mit den Wellen und dem davongespült werden sehr einprägsam. Bhikkhu Paiyodo beschreibt das recht ähnlich. Zitat: Die ständige Anwendung von Achtsamkeit und klarem Verstehen bedeutet, im gegenwärtigen Moment zu leben. Man haftet nicht an vergangenen Ereignissen und verweilt nicht in ihnen und man driftet auch nicht in die Zukunft ab, um nach Dingen zu suchen, die noch nicht existieren. Indem man im gegenwärtigen Moment verweilt, ist man nicht versklavt, verführt oder von Begierden getrieben. Diese Lebensweise führt zu einem Gewahrsein, das von Geräumigkeit, Klarheit und Leichtigkeit begleitet wird. Ja, ich finde, das ist ein ganz attraktives Versprechen, das er uns da gibt, wenn wir hier unsere Praxis unermüdlich fortsetzen. Für ihn erfordert das übrigens auch nicht irgendwie einen Rückzug aus der Gesellschaft in die Abgeschiedenheit oder einen festen Zeitplan, sondern für ihn sind die ermutigen, die buddhistischen Lehren eigentlich zu einer Praxis und Integration in das tägliche Leben. Also es ist wirklich eine Praxis für Küche, Keller und Klo und nicht nur für das Kissen. Bhikkhu Thanissaro gibt auch, finde ich, ein ganz gutes Beispiel für so eine alltägliche Achtsamkeitspraxis. Man soll sich, empfiehlt er, vor allem Sinneswahrnehmungen, was so auf einen einströmt, immer mal wieder fragen, wo ist denn jetzt gerade die Fessel? Was reizt mich denn jetzt da gerade dran, das aufzugreifen? Und sobald man diesen Reiz merkt, sich vor Augen führen, was für Nachteile, aber auch was für Vorteile es hätte, wenn ich diesem Reiz jetzt mal nicht nachgeben würde. Er sagt allerdings auch, natürlich ist das große Problem dabei, dass wir unsere Fesseln oft genießen. Wir legen sie tatsächlich deswegen an, um sie zu genießen. Also müssen wir etwas tun, was wir normalerweise nicht gerne tun, nämlich unseren Genuss genau betrachten und sehen, wo er Probleme bereitet. Die Freude mag im Moment angenehm und unterhaltsam erscheinen, aber wohin wird sie euch führen? Das ist ein Rahmen, den ihr im Laufe des Tages nutzen könnt. Finde ich auch einen sehr schönen Hinweis für die Praxis, wenn dieses Bedürfnis des Aufgreifens, des ich brauche jetzt irgendwas, aufkommt, einen Schritt zurücktreten und mal sich fragen, warum eigentlich? Was reizt mich daran? Was bedeutet das? Welche Wirkung hat das? Ja, die rechte Sammlung, das letzte Glied der Samadhi-Gruppe. Der Buddha nennt vier Vorzüge, die die Praxis der rechten Sammlung uns bringt. Sie ist dem glücklichen Verweilen in der Gegenwart förderlich. Sie ist dem Wissen und der Einsicht förderlich. Sie ist der Achtsamkeit und dem klaren Verständnis förderlich. Und sie ist dem Ende aller geistigen Befleckungen förderlich. Ich finde interessant, dass hier nicht steht, sie führt zum Ende aller geistigen Befleckungen, sondern sie ist ihr förderlich. Und Bhikkhu Bodhi weist nämlich in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die rechte Sammlung alleine nicht zur Befreiung führt. Zitat: Für sich alleine ist sie, also die rechte Sammlung, nicht ausreichend, um die höchste Vollendung, die Befreiung von den Fesseln des Leidens zu erreichen. Dies verlangt das Zusammenwirken aller acht Glieder und eine neue Mobilisierung von rechter Anschauung und rechter Gesinnung. Also wir brauchen sie alle. Auch bei Bhikkhu Paiyodo findet man diese Ansicht. Zitat: Obwohl die Praxis der Ruhe zu Absorption und höherer konzentrativen Errungenschaften führt, ist es unmöglich, dass sie zum endgültigen Ziel des Buddhismus führt, wenn sie nicht bis zur Stufe der Einsicht vordringt oder nicht mit der Einsichtspraxis kombiniert wird. Also Ruhe und Einsicht als die zwei Praxisstränge werden beide gebraucht und wirken zusammen. Ich fand auch ganz interessant, dass ein sehr bekannter Lehrer aus einer ganz anderen Tradition zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen ist, nämlich Jesus. Der sagt in Johannes 8,32: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Erkenntnis der Wahrheit wird euch frei machen. Hat er auch gemerkt. Ja, Bhikkhu Bodhi beschreibt die Praxis der Sammlung dreifach in die vorbereitende Sammlung, die angrenzende Sammlung und die volle Sammlung. Ich möchte das nicht hier im Detail ausführen, aber nur ganz kurz, was er darunter versteht. Bei der vorbereitenden Sammlung ist der Geist immer noch sehr am Abschweifen vom Meditationsobjekt. Wir müssen ihn wieder zurückbringen. Bei der angrenzenden Sammlung ist er schon in der Nähe des ersten Jhanas, aber er kann sich noch nicht völlig verbinden mit dem Meditationsobjekt. Und erst bei der vollen Sammlung tritt er dann in das erste Jhana ein und kann dann auch natürlich weitergehen bis hin zu dem Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Zu den Jhanas möchte ich selber auch nichts weiter sagen, weil das übersteigt auch ein bisschen mein eigenes Erfahrungswissen. Aber ich habe, was die Anleitung dazu angeht, recht unterschiedliche Erfahrungen gemacht, je nach Lehrerin und Lehrer. Die Aya Kema beispielsweise, die hat die sehr traditionell gelehrt. Also man fängt wirklich mit dem Ersten an und man muss erstmal das Erste meistern. Und wenn man das gemeistert hat, dann geht man zum Nächsten über. Und wenn man alle acht gemeistert hat, und dann kann man zu jedem beliebigen Zeitpunkt in jedes beliebige Jhana hinaus und wieder hineinspringen. Das war so eher ein kleiner Anspruch, was die Meisterung der Jhanas angeht. Interessanter fand ich, dass sie sagte, die Jhanas hätten, egal wie weit man da jetzt kommt, auf jeden Fall zwei Vorzüge. Zum einen sind, wenn man ein Jhana erreicht und sei es auch nur die angrenzende, die Hemmnisse erstmal weg sind. Man ist damit erstmal nicht mehr konfrontiert. Und sie sagte, noch interessanter als das Jhana selbst ist, wenn es aufhört. Weil dann hat man die Möglichkeit zu erkennen, dass selbst diese subtilsten Geisteszustände vergänglich sind und nicht die Befreiung darstellen. Das fand ich, als ich das hörte, auch sehr bemerkenswert. Vanipassana beispielsweise hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Für ihn sind die Jhanas, ist es eher so ein Samadhi-Prozess, der immer subtiler wird. Und er empfiehlt jetzt nicht unbedingt, das nächste Jhana erreichen zu wollen, sondern das, was man einfach an Sammlung erreicht, was einem jetzt im Moment möglich ist, das einzusetzen, um zur Einsichtsmeditation zu wechseln, beispielsweise eben die Leerheit der Skandhas, das Nicht-Selbst der Skandhas zu betrachten, was seine bevorzugte Vipassana-Methode ist. Ich finde, das ist auch ein sehr pragmatischer Ansatz, der mir zumindest sehr hilfreich ist und mich ein bisschen so davor bewahrt, jetzt unbedingt zu meinen, ich muss jetzt hier irgendwie diese Jhanas erreichen und ich muss ins Zweite und ins Dritte, sonst komme ich nicht weiter. Nein, man kann das, was man bei der Samadhi-Meditation erreicht, einfach nutzen und einsetzen, um dann in die Einsichtsmeditation zu wechseln. Und das führt dann auch schon Richtung Weisheitsglieder, nämlich zu der rechten Ansicht, dass wir die immer benötigen. Das ist, glaube ich, im Verlauf des Vortrags schon deutlich geworden. In den Lehrreden wird unterschieden zwischen einer weltlichen rechten Ansicht und der transzendenten rechten Ansicht. Die weltliche rechte Ansicht ist das Verstehen des Heilsamen und des Unheilsamen und seiner Wurzel. Das hatten wir ja beispielsweise schon bei dem rechten Bemühen, wo es da ja darum geht, eben das Unheilsame zu vermeiden und das Heilsame zu fördern. Damit ich das tun kann, muss ich das natürlich erkennen. Da brauche ich die rechte Ansicht. Die transzendente rechte Ansicht, das ist das Verstehen der edlen vier Wahrheiten und ist der Weg zur Befreiung aus dem samsarischen Kreislauf. Es gibt dazu eine eigene Sutta, die Samadhi-Sutta, die sehr viele unterschiedliche Kontemplationsmöglichkeiten für die rechte Ansicht erwähnt. Es geht immer nach der Formel der vier edlen Wahrheiten. Also was ist Dukkha? Was ist sein Entstehen? Was ist sein Aufhören? Was ist der Weg zu seinem Aufhören? Und wende das an auf alle 12 Glieder des bedingten Entstehens. Also was ist Geburt? Was ist die Ursache von Geburt? Was ist das Aufhören? Was ist der Weg zum Aufhören? Das Gleiche für das Aufgreifen, für das Alter und so weiter. Und auch für die Asavas. Das heißt, man hat hier schon 15, 16 verschiedene Übungsanleitungen, wie man die rechte Ansicht hier praktizieren kann. Vimalo hat, das hatte ich schon erwähnt, ja darauf hingewiesen, dass das intellektuelle Wissen eben durch das Erfahrungswissen vertieft werden sollte, das aus der Praxis in der Meditation, aber auch aus unserem Alltag entstehen kann. Wenn wir also beispielsweise einer Person begegnen, die wir schwierig finden oder deren Verhalten wir seltsam finden, kann man sich ja mal fragen, ob man vielleicht ein ähnliches Verhalten hat und da zu einer anderen Ansicht kommen. Man kann sich auch fragen, kann ich da mit Verständnis und Mitgefühl darauf reagieren oder mit Abwertung und Ablehnung? Oder wenn ich in einer Diskussion bin oder wie ihr jetzt einem Vortrag zuhört, kann ich mich auf das Zuhören einlassen oder formuliere ich in Gedanken schon Gegenargumente? Neigen wir dazu, in einer Gruppe die Mehrheitsmeinung zu übernehmen oder reflektieren wir selbst? Also wenn wir unsere Ansichten immer wieder hinterfragen, wenn wir uns dem immer wieder stellen, dann, so verspricht das Vimalo, entwickelt sich im Laufe dieser Praxis auch eine Intuition, so dass man auch sozusagen intuitiv, gefühlsmäßig weiß, was man in einer bestimmten Situation tun soll, was man lassen soll und was man daraus lernen kann. Ja, kommen wir jetzt schon zum letzten Glied. Die rechte Gesinnung. Für Buddha ist die rechte Gesinnung dreifach. Sie ist entsagend, sie ist wohlwollend und sie ist friedfertig. Die entsagende Gesinnung wird dabei gegen die Sinneslust, die wohlwollende Gesinnung gegen das Übelwollen und die friedfertige Gesinnung wird gegen die Grausamkeit. Zur entsagenden Gesinnung ein Zitat von Bhikkhu Bodhi. Der Buddha beschreibt seine Lehre als ein Schwimmen gegen den Strom der Welt. Der Strom der Welt ist das Begehren, in ihm schwimmen die Verblendeten und suchten das Glück, indem sie allem hinterherjagen, von dem sie sich Erfüllung versprechen. Die entsagende Botschaft des Buddha fordert das genaue Gegenteil, sich dem Sog des Begehrens entgegenzustemmen und ihn schließlich zu überwinden. Das Begehren muss überwunden werden, nicht weil es moralisch verwerflich ist, sondern weil es eine Wurzel des Leidens darstellt. Natürlich weiß ich Bhikkhu Bodhi bewusst, dass das gar nicht so ganz einfach ist. Er sagt, die Einsicht in die Notwendigkeiten der Entsagung mag ja da sein und auch der Wille, vertraute Werte hinter sich zu lassen. Aber wenn es soweit ist, sträubt sich der Geist und bewegt sich weiter in den Zwängen des Begehrens. Ich denke, das ist etwas, was wir alle nur leider zu gut kennen. Oder wie Mick Jagger einmal sang, Old Habits Die Hard. Ich würde das noch ergänzen mit New Habits Grow Slow. Also es ist eher ein Marathon als ein Sprint, auf dem wir sind. Aber nach und nach, denke ich, kann da eben etwas wachsen. Der Buddha hielt im Übrigen nichts davon, das Begehren zu unterdrücken oder durch Ekel oder Angst irgendwie so zu übertünchen, weil das löst ja das Problem nicht, sondern das kehrt eigentlich nur unter den Teppich. Das geeignete Werkzeug ist Einsicht, zum Beispiel, indem wir einfach auch die Wirkung der Begehren immer wieder reflektieren und sehen, dass sie uns zu nichts Gutem führen, statt uns zu zwingen, etwas aufzugeben, an dem wir innerlich eigentlich noch hängen. Ja, das ist eigentlich dann, führt nur zu Heuchelei oder Scheinheiligkeit. Da ist es wirklich besser zu reflektieren und sich das wirklich vor Augen zu halten, welche Auswirkungen das hat. Bhikkhu Bodhi beschreibt dieses weise Reflektieren sehr poetisch als den leisen Untertönen unseres Handelns zu lauschen, seine Resultate zu erforschen und die Wertigkeit unserer Ziele einzuschätzen. Finde ich sehr gut ausgedrückt. Ein weiteres Zitat von ihm zu diesem Punkt. Wenn wir die Gefahren des Begehrens und den Segen der Entsagung gründlich betrachten, befreien wir allmählich unseren Geist aus der Herrschaft des Begehrens. Bindungen werden abgeworfen wie die Blätter eines Baumes, natürlich und aus freien Stücken. Die Veränderung geschieht nicht plötzlich, aber sie wird bei ausdauernder Übung geschehen. Also auch hier eben keinen Zwang anwenden, sondern das Beharrliche immer wieder reflektieren, was das Begehren auslöst, führt dazu, dass es austrocknet und dann eben wie die Blätter, die getrockneten Blätter von uns abfallen kann. Und noch ein letzter Praxishinweis von ihm hierzu: Um die Gesinnung der Entsagung auszubilden, müssen wir das Leiden betrachten, das mit der Gier nach weltlichen Freuden verbunden ist. Ayakema sagte einmal, es gibt keinen besseren Lehrer als Dukkha. Ich denke, das ist ja auch so. Ja, kommen wir zur letzten, zur Gesinnung des Wohlwollens und der Friedfertigkeit. Hier gibt es natürlich auch zwei ineffektive Ansätze. Der eine ist, das auszuleben, und der andere ist, das zu unterdrücken. Beides ist nicht empfehlenswert. Wie lässt sich die rechte Gesinnung dann diesbezüglich praktizieren? Bhikkhu Bodhi empfiehlt Folgendes: Um die Gesinnung des Wohlwollens zu entwickeln, müssen wir sehen, wie sich alles Leben nach Glück sehnt. Um die Gesinnung nach Friedfertigkeit stark werden zu lassen, müssen wir den Wunsch aller Wesen erkennen, sich vom Leid zu befreien. Also auch hier wieder Einsicht, Reflexion, Metta führt dazu, dass sich das dann ausbildet. Ganz pragmatisch drückt das Vimalo aus, Zitat: Hilfreich ist, immer wieder unser Handeln, Reden und Denken, unsere Einstellungen und Verhaltensmuster zu untersuchen. Haben wir gelernt, in einer schwierigen Situation nicht mehr die alten, unangemessenen Reaktionsmuster ablaufen zu lassen, sondern rechtzeitig und mit angemessenen Mitteln gegenzusteuern? Dann können nämlich Probleme, die bei falschem Vorgehen Unheil bringen, zu inneren Entwicklung führen. Wenn wir also unser eigenes Leiden und das Begehren als dessen Ursache immer wieder erfahren, kann sich unser Geist mit der entsagenden Gesinnung anfreunden. Und wenn wir unsere Mitwesen mit einbeziehen, kann aus dieser Betrachtung Wohlwollen und Friedfertigkeit erwachsen. Ja, abschließend möchte ich diesen Vortrag mit zwei kleinen Gedichten. Das erste ist von Hermann Hesse und bringt für mich den Segen der entsagenden Gesinnung, über das wir es gerade hatten, ganz treffend zum Ausdruck. Solange du nach dem Glücke jagst, bist du nicht reif zum Glücklichsein und wäre alles Liebste dein. Solange du um Verlorenes klagst und Ziele hast und rastlos bist, weißt du noch nicht, was Friede ist. Erst wenn du jedem Wunsch entsagst, nicht Ziel mehr noch Begehren kennst, das Glück nicht mehr bei Namen nennst, dann reicht dir das Geschehens Flut nicht mehr ans Herz und deine Seele ruht. Und das zweite Gedicht, das ist von Wilhelm Busch und der bringt, finde ich, ganz unübertrefflich das nie enden wollende Begehren auf den Punkt: Wonach du sehnlichst ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut: Jetzt habe ich endlich Frieden. Ach Freundchen, rede nicht so wild, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. So, ich hoffe, wir kriegen in diesem Sinne nicht allzu viele Junge, wenn wir diesen achtfachen Pfad zusammen weiter praktizieren. Bedanke mich, dass ihr mir hier geduldig ohne Fotos und Folien eine Stunde zugehört habt. Und ja, danke. Du bist stumm, Anke.
Jetzt bin ich nicht stumm. Ich wollte mich auch bedanken für deinen schönen Vortrag. Und ich finde es schön, dass du halt uns so klar gezeigt hast, wie all diese Glieder miteinander arbeiten. Du kannst nicht... zum Beispiel, du kannst nicht die Silas einhalten, ohne eine Gesinnung zu haben, oder du kannst nicht gut reden, wenn du nicht friedfertig bist, und um friedfertig zu werden, muss man Einsicht haben und so weiter. Das heißt, es ist ein Ganzes. Fand ich sehr schön. Danke.
Also das war mir eben auch, sagen wir so, das Anliegen, diese Komplexheit auch darzustellen, ne, dass es eben nicht so einzelne Bausteine sind, sondern es ist eher ein Netz, ne, das so miteinander verwoben ist. Und von daher muss man sich auch keine Gedanken machen, mit was man jetzt übt aus diesem Netz. Es sind immer alle dabei. Ja, die Auswirkungen sind auf das Ganze, auf alle Knoten in diesem Netz, auf alle 8 Knoten, die da sind. Ja.